HR Info. Wissenswert.
Wie schnell sich ein Huhn an die Sommerzeit gewöhnt. Also das sage ich mal, im Großen und Ganzen merken die das ja gar nicht, weil ja, sage ich mal, die Atmosphäre hier im Stall oder die ganze Sache hier ist ja nicht mit dem Tag verbunden. Man hat ja hier nur künstliches Licht. Im Huhn ist das an für sich egal.
Den Hühnern in der Hühnerhaltung ist es egal und den meisten Menschen ist es inzwischen auch ziemlich egal, dass unsere Uhren jeweils am letzten Wochenende im März auf die Sommerzeit umgestellt werden. Nicht egal ist das aber den Hütern der Zeit, denjenigen Technikern und Ingenieuren also, die die Zeitumstellung vornehmen müssen, die uns die Zeit vorgeben und die sie uns per Funksignal zuschicken. Wie genau deren Uhren laufen müssen und warum sie so genau laufen können, darum geht es in dieser Ausgabe von HR Info Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Seit bald 50 Jahren, seit Oktober 1967, geben Atomuhren unserem Leben einen präzisen Takt vor. Atomuhren heißen diese technischen Meisterwerke deshalb, weil die Sekunde seit damals definiert ist über die Dauer einer bestimmten Strahlung von Cäsium-133-Atomen. Atomuhren sorgen heute zum Beispiel dafür, dass mein Funkwecker morgens exakt um 6:55 läutet. Atomuhren sorgen dafür, dass Datenpakete koordiniert durch Glasfasern und Funknetze flitzen. Und sie sorgen dafür, dass unsere Navis funktionieren. Doch die Entwicklung geht weiter. Experten tüfteln an Atomuhren, die gewissermaßen zu einem Alltagsinstrument werden sollen. Frank Grotelüschen hat einigen der Forscher über die Schulter geschaut und er blickt immer wieder auch einmal zurück auf die Geschichte der Zeitmessung.
Wir kommen jetzt in einen Raum, in dem man kein Radio, kein Handyempfang hat.
Wände komplett ausgekleidet mit Kupfer.
Man hat das gemacht, um sicherzustellen, dass es nicht zu Störungen in der Elektronik der Uhren durch Signale von außen kommt.
Ein Raum groß wie eine Turnhalle. Das Inventar, diverse Atomuhren, darunter die besten Prototypen der Welt. Ihre Genauigkeit enorm, ihr Fehler minimal.
Weniger als eine Sekunde über das Alter des Universums, das sind etwa 13,8 Milliarden Jahre.
Zeitmesser der nächsten Generation, nahezu perfekt. In den Laboren warten sie bereits auf ihren Einsatz. Wie werden sie unsere Welt verändern, den Alltag durchdringen, das Leben bestimmen?
Die ersten Uhren waren Elementaruhren, in der Regel Wasseruhren, Sonnenuhren. Im orientalischen Bereich durch kontrolliertes Abbrennen von Räucherstäbchen und dergleichen.
Der Mensch misst die Zeit seit Urzeiten.
Man weiß eben auch aus der Vielzahl von öffentlichen Zeitmessern, also sei es Sonnen- oder Wasseruhren, im Römischen Reich, dass Zeitmessung auch im öffentlichen Leben durchaus eine Rolle spielte.
Die Zeit prägt den Menschen seit Urzeiten.
Wenn die Sonnenuhr korrekt konstruiert ist, können Sie 10 Minuten Abstände durchaus ablesen.
Immer genauer, immer präziser, immer schneller.
Ja, wir sind jetzt hier in der sogenannten Atomuhrenhalle der PTB. Das ist, glaube ich, einmalig, dass wir in einem Labor diese verschiedenen Arten der Atomuhren zusammen haben.
Eckhard Peik, Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig. Hier an der PTB sitzen die Macher der Zeit, der von morgen und der von heute, der Cäsium-Atomzeit. Die Uhren, Laser, Messanzeigen, Elektronikschränke, luftleer gepumpte Metalltonnen, darin Wolken aus Atomen, Cäsium, Laser gekühlt.
Man strahlt diese Mikrowellenstrahlung auf die Cäsium-Atome ein, guckt, wie reagiert das Cäsium darauf, trifft man dessen Resonanzfrequenz, sodass die Uhr wirklich nachher bei der Frequenz des Cäsium-Atoms oszilliert.
Die Sekunde, das 9.192.631.770-fache der Frequenz des Cäsium-Atoms.
Diese Uhren laufen kontinuierlich und dienen dann als Ausgangssignal für die Zeitskalen und Zeitdienste, die wir verbreiten.
Beim nächsten Ton ist es 18 Uhr, 17 Minuten und 20 Sekunden.
Telefon, Funk, Internet, Satellit. So kommt die Atomzeit nach außen, synchronisiert Verkehr, Werkhallen, Alltag.
Insgesamt tragen knapp 500 Uhren zu der Weltzeit bei.
Das Resultat, die Weltzeit. Seit 1967, seit 50 Jahren, das Taktmaß der Erde.
Der nächste Schritt ist die Entwicklung der Räderuhr im ausgehenden 13. Jahrhundert.
Günter Östmann, Dozent für Wissenschaftsgeschichte, TU Berlin.
Ein wichtiges Moment war sicherlich die Zeitmessung im klösterlichen Bereich. Gerade im Benediktinerorden spielten die Gebetszeiten eine dominierende Rolle. Dort sind sicherlich auch die ersten weckerartigen Mechanismen und dergleichen entstanden.
Der Antrieb. Ein Gewicht, das abwärts sackt. Zahnräder greifen ineinander. Eine Spindel hemmt den Drang, zerteilt den Fluss der Zeit in einen steten Takt.
Diese Spindelhemmung war ein revolutionärer Schritt. Aber die Uhren waren relativ ungenau. Also eine gewichtgetriebene Spindeluhr konnte durchaus bis zu einer Stunde am Tag abweichen. Eine Revolutionierung der Genauigkeit stellte sicherlich die Einführung der Pendeluhr dar.
Ein Pendel schwingt exakt einmal pro Sekunde, wenn es denn die richtige Länge hat.
Damit war eine erhebliche Steigerung der Ganggenauigkeit verbunden. Die ersten Pendeluhren konnten bereits Genauigkeiten im Bereich von 10 Sekunden pro Tag erzielen, was ungeheuerlich war für damalige Verhältnisse.
Historisch gesehen ist hier der Jurabogen in der Schweiz einer der Hochbogen der Schweizer Uhrenindustrie.
Neuchâtel in der Schweiz, eine Stadt, in der Genauigkeit Tradition hat. An der Sternwarte von Neuchâtel ließen einst Generationen von Uhrmachern ihre Chronometer eichen. Diese Tradition hat die Stadt in die Moderne gerettet.
So haben wir hier in Neuchâtel auch zwei große europäische Industrieunternehmen, die Atomuhren herstellen.
Christoph Affolderbach, Physiker, Universität Neuchâtel.
Der weltweite Markt liegt bei einigen 10.000 pro Jahr.
Atomuhren kann man kaufen. Die Militärs ordern sie für die Navigation von U-Booten und Drohnen. Erdölkonzerne gleichen ihre Sensoren ab, wenn sie unter Wasser nach neuen Lagerstätten suchen. Und wir alle navigieren nach ihrem Takt. An Bord der GPS-Satelliten liefern sie ultragenaue Zeitsignale, die zur Erde gefunkt und zur Ortsinformation weiterverarbeitet werden. Die meisten Atomuhren aber finden sich woanders. Kompakte, relativ günstige Modelle. Sie stecken in Glasfaserstrecken und Mobilfunknetzen, den Lebensadern der digitalen Welt.
Der Trend bei Telekommunikation oder Internet geht ja dahin, dass immer mehr Daten in höherer Geschwindigkeit und kürzerer Zeit übertragen werden sollen. Und hierfür muss man den Takt des Senders mit dem Takt des Empfängers synchronisieren. Und für dieses braucht man eben Atomuhren, die einen konstanten Takt vorgeben.
Die Atomuhren sind in die Knotenpunkte der Telekommunikationsnetze eingebaut. Nahezu in jedem Stadtviertel findet sich eine. Diese Atomuhren sind kaum größer als eine Zigarettenschachtel und kaum teurer als 1.000 Euro. Wären sie noch kleiner, robuster und billiger, könnte man sie in jeden Handymast stecken.
Das hätte schlicht und einfach den Vorteil, dass sie eine höhere Datenübertragungsrate erreichen könnten. Bis zu dem Mast könnten sie dann einfach einen höheren Datenverkehr ermöglichen.
An solchen Miniatur-Atomuhren tüftelt Christoph Affolderbach in Neuchâtel.
So, das hier ist jetzt unser großes Labor, in dem ich an den hochkompakten Dampfzellenatomuhren arbeite.
Affolderbach nimmt etwas vom Labortisch, einen Zylinder aus Silizium, Deckel und Boden sind aus Glas. Die Ausmaße ziemlich klein.
Zwei Reiskörner nebeneinander.
Das Kernstück einer hochkompakten Atomuhr.
Dort sind Rubidiumtröpfchen eingeschlossen und über diesen Tröpfchen, die wirklich flüssiges Metall sind, bildet sich ein Dampf aus Rubidiumatomen, wie sich an einem kalten Wintertag über einem warmen See Nebel bildet. Und genau diesen Nebel verwenden wir als Referenz für die Atomuhr.
In diesen Nebel werden zwei Strahlen gelenkt. Laser präparieren die Atome, Mikrowellen lesen ihre Frequenz aus.
Nicht weit entfernt von der Mikrowellenfrequenz, die auch in der Küche in der Mikrowelle verwendet wird, aber nicht ganz genau die gleiche Frequenz.
Die reiskorngroße Siliziumkapsel ist das Kernstück. Hinzu kommen Laser, Mikrowellengenerator, Elektronik zur Steuerung und Auswertung. Die komplette Atomuhr ist nur wenig größer als eine Streichholzschachtel.
Hier sehen Sie den Uhrenprototyp von unserem Projekt Quantime. Und dort vorne drauf sitzt der Diodenlaser selbst. Und der ist nur ein Zehntel Millimeter groß. Das heißt, den können Sie hier mit bloßem Auge überhaupt nicht erkennen. Da müssen Sie die Lupe zur Hilfe nehmen.
Auch eine Atomuhr groß wie ein Zuckerwürfel ist keine Science-Fiction mehr, meint Christoph Affolderbach.
Der Traum wäre natürlich, so eine Atomuhr direkt als elektronisches Bauteil realisieren zu können. Das könnte theoretisch möglich sein, aber der Weg dorthin wäre in der Tat noch sehr, sehr lang.
Die Atomuhr als Mikrochip, das ist die ferne Vision der Fachwelt. Die Atomuhr für alle.
Dort kann man natürlich träumen und sich Dinge vorstellen, dass wenn die Uhr ausreichend klein und preisgünstig ist, dass man sie letztendlich auch in Laptops, PCs, Handys einbaut oder GPS-Empfänger vielleicht. Der Nutzen könnte sein, dass man eine höhere Datenübertragungsrate bis hin zum Endgerät ermöglichen könnte. Bei Anwendungen in GPS-Empfängern zum Beispiel könnte man erreichen, dass die Einschaltdauer, bis das Gerät operationsfähig ist, deutlich reduziert werden könnte.
Es gab einen Bedarf, denn mit der Expansion des überseeischen Handels wurde dieses Problem dringlich.
Das 18. Jahrhundert. Schiffe erobern den Globus. Nicht immer finden sie ihren Weg.
Es wäre eben sehr praktisch, eine Uhr zu haben, die die Zeit des Ausgangshafens verlässlich anzeigt und dann aus der Zeitdifferenz auf See die Länge zu bestimmen.
Steht die Sonne am höchsten, weiß die Crew, an Bord ist es 12 Uhr mittags. Dann folgt der Uhrenvergleich. Eine Uhr auf dem Schiff zeigt, wie spät es im Starthafen ist. Die Rechnung ist simpel. Steht sie auf 13 Uhr, ist man 15 Längengrade entfernt. Steht sie auf 15 Uhr, sind es 45 Längengrade, und zwar Richtung Westen.
Der Durchbruch kam erst im 18. Jahrhundert mit John Harrison.
Ein genialer Konstrukteur. Die Bedingungen auf hoher See sind harsch. Harrisons Chronometer kann ihnen trotzen. 1762 folgt die Nagelprobe. Eine Fahrt nach Jamaika, 11,5 Wochen lang. Die Gangabweichung minimal.
Es waren nur wenige Sekunden. Also die war so ungeheuerlich genau, dass die Kommission, die das zu begutachten hatte, also erstmal misstrauisch wurde und weitere Nachprüfungen verlangte.
James Cook bereist die Südsee und preist die Uhr als nie versagenden Führer. Das Längengradproblem ist gelöst. Man kann jederzeit genau nachmessen, wie weit nach Westen oder Osten man bereits gefahren ist, dank präziser Uhren. Was folgt, ist die Vermessung der Welt.
Die Vermessung der Welt, so heißt ein Buch von Daniel Kehlmann und auch der gleichnamige Spielfilm aus dem Jahr 2005. Beides lohnt sich zu lesen bzw. anzuschauen. Doch zurück zum Thema dieser Ausgabe von HR Info Wissenswert, Stichwort Atomuhren. Es folgt ein Beispiel aus der Praxis. Wenn Computer mit Aktien handeln, dann geschieht das innerhalb von Sekundenbruchteilen. Dieser sogenannte Hochfrequenzhandel ist überaus umstritten. Der Grund? Er ist mittlerweile derart schnell, dass die Regulierungsbehörden ihre liebe Not haben, ihn zu überwachen. Doch in Kürze bekommen sie ein neues Instrument in die Hände, basierend auf den besten Atomuhren der Welt. Frank Grotelüschen berichtet.
Teddington im Südwesten von London. Hier liegt das NPL, das National Physical Laboratory. Physiker Leon Lobo öffnet die Tür zu einem kleinen Raum, vollgestellt mit technischem Gerät.
So we've got banks and banks of racks of equipment.
Schränke mit jeder Menge Elektronik, Atomuhren, Messgeräte und Apparate, die hochpräzise Zeitsignale in Glasfasern einspeisen.
Jetzt zeigt Lobo auf einen der Elektronikschränke. Vorne blinkende LEDs, hinten zweigen Glasfasern ab.
So the signal is created here.
Hier wird das Signal erzeugt. Am anderen Ende der Glasfaser stehen ähnliche Geräte. Sie empfangen das Zeitsignal und geben es an die Kunden weiter.
Die erwähnten Kunden sitzen 25 Kilometer entfernt. Die Banken in der City, dem Finanzdistrikt von London. Eine Drehscheibe des internationalen Hochfrequenzhandels. Beim Hochfrequenzhandel entscheiden nicht Broker aus Fleisch und Blut, sondern Computer. Sie kaufen und verkaufen innerhalb von Sekundenbruchteilen.
Der Hochfrequenzhandel ist ein Teil des Finanzmarkts, bei dem Computeralgorithmen große Mengen an Wertpapieren mit extremer Geschwindigkeit handeln.
Befürworter sagen, der Hochfrequenzhandel sorgt für bessere Preise im Markt. Kritiker meinen, der Hochfrequenzhandel hat keinerlei Nutzen für die Gesellschaft und gefährdet die Stabilität unserer Wirtschaft. Klar ist, es gibt Schwierigkeiten, und zwar technischer Natur.
Diese Art des Handels ist immer schneller geworden. So schnell, dass die Regulierungsbehörden nur noch schwer nachvollziehen können, wann wer was gemacht hat.
Jede Transaktion trägt einen Zeitstempel. Der Rechner, der eine Transaktion verschickt, versieht sie mit einem Ausgangsstempel. Der Computer, der diese Transaktion empfängt, drückt ihr einen Eingangsstempel auf. Das Problem?
No one really has the same time.
Jede Bank bezieht ihre Zeit von einer anderen Uhr, manche über GPS, andere übers Internet. Und da kann es passieren, dass der zweite Stempel eine frühere Zeit anzeigt als der erste. Dann sieht es so aus, als wäre die Information bereits angekommen, bevor sie überhaupt abgeschickt wurde.
Eine solche Panne unterlief 2013 dem Medienkonzern Thomson Reuters.
They put out market data
15 milliseconds before they should have.
Er gab bestimmte Marktdaten 15 Millisekunden zu früh heraus. Diese Zeit reichte einigen der Algorithmen, um mit Aktien für 28 Millionen Dollar zu handeln.
Eine Wettbewerbsverzerrung. Die Regulierungsbehörden sehen Handlungsbedarf. Zum Januar 2018 verschärfen sie die Vorschriften.
The higher frequency traders, the algo traders, etc.
Die Banken müssen ab 2018 ihre Transaktionen mit Zeitstempeln versehen, die nicht mehr als 100 Mikrosekunden von der Weltzeit abweichen.
Gelöst werden soll das Problem mit Hilfe von Atomuhren.
So we use fiber connectivity into the city.
Wir nutzen eine Glasfaserleitung zum Londoner Finanzdistrikt. Durch die schicken wir die hochpräzisen Signale unserer Atomuhren. Die Banken arbeiten also nicht mehr mit irgendeiner Zeit, sie arbeiten mit der Zeit.
2015 starteten die Forscher einen Pilotversuch. Mittlerweile sei das System einsatzbereit, meint Lobo. Doch trägt seine Arbeit letztlich nicht doch dazu bei, den Hochfrequenzhandel noch schneller zu machen und damit noch riskanter?
Nein, keineswegs. Es geht nicht darum, den Hochfrequenzhandel weiter zu beschleunigen. Nein, unsere Methode hilft besser zu verstehen, was bei den Computertransaktionen passiert und schafft dadurch mehr Pannensicherheit und Transparenz.
Ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Eine Sekunde Ungenauigkeit in 10 Milliarden Jahren. Nur derart geringfügig gehen die besten Atomuhren der Welt falsch. Doch die Forscher arbeiten bereits an Atomuhren, die noch genauer ticken sollen als die bisherigen Exemplare. Und wenn die heutige Forschung in einigen Jahren alltagstauglich geworden ist, dann wird man auch unsere fundamentale Zeiteinheit, die Sekunde, irgendwann einmal neu definieren.
In der Schweiz hat man die ersten Versuche auch in Amerika unternommen, Zeitmesser möglichst günstig in Massenherstellung auf den Markt zu bringen.
Die Zeit wird industrialisiert.
Man kann sagen, dass im ausgehenden 19. Jahrhundert viele Menschen eine Uhr besaßen. Sei es ein einfacher Wecker, sei es einfache Taschenuhren.
Zeit für jeden, Zeit für alle. Die Grundlage für Struktur, Pünktlichkeit, Stress.
Das ist dann wirklich eine allgemeine zeitliche Durchtaktung des Lebens, die man im 19. Jahrhundert wahrnehmen kann. Die Synchronisierung von Tätigkeiten und die terminlichen Absprachen werden dadurch erst möglich.
Alle 1,5 Sekunden laden wir eine neue Wolke von Strontiumatomen, vergleichen die Frequenz des Lasers mit der atomaren Frequenz und laden eine neue Wolke Atome.
Die PTB in Braunschweig. Der Physiker Christian Listert steht in einem abgedunkelten Laborraum vor einer massiven Tischplatte, darauf ein Labyrinth aus Spiegeln, Blenden und funkelnden Laserstrahlen.
Hier werden gerade kalte Atome erzeugt und gefangen. Das sieht man eben daran, dass hier das blaue Licht für die erste Kühlstufe eine Zeit lang an ist und dann ausgeschaltet wird. Dabei klackt es hier auch, weil so ein mechanischer Shutter bedient wird.
Listert und seine Leute arbeiten an der Zeitmessung der Zukunft, der optischen Atomuhr. Eine Uhr 100-mal genauer als die besten Cäsiumuhren.
Der entscheidende Unterschied ist, dass wir die Frequenz der Pendelschwingung deutlich erhöhen, um einen Faktor von mehr als 10.000. Wenn man ein Pendel hat, das schneller schwingt, erlaubt es einem, genauere Zeitabstände zu messen.
Optische Uhren basieren zum Beispiel auf Strontiumatomen. Sie schwingen im optischen Frequenzbereich, also viel schneller als die heutigen Cäsiumuhren mit ihren Mikrowellenfrequenzen. Es gibt bereits Prototypen, allerdings laufen sie noch nicht stabil genug. Christian Listern will die neuen Superuhren transportabel machen und damit tauglich für die Technik.
Jetzt sind wir hier draußen auf dem Parkplatz vor unserem Laborgebäude und auf dem Parkplatz steht jetzt unser Autoanhänger mit unserer transportablen Uhr drin.
Laser, Glasfaseroptik, Vakuumsystem, Steuerelektronik, Messcomputer. Alles dicht gedrängt auf 5 Quadratmetern Ladefläche. Und es ginge durchaus noch kleiner.
Ja, ich glaube, der erste Schritt wäre, die Experimentatoren zu Hause zu lassen und den ganzen Platz für sie wegzulassen. Und dann wären wir schon bei einem Aufbau, der wahrscheinlich irgendwo beim Kubikmeter liege.
Die Vision?
optische Uhren insbesondere auf Satelliten zu schicken, ist unser Plan. Wir sind dabei, Prototypen zu bauen und zu ergründen, wie groß so ein System sein kann, wie viel Energieverbrauch es hätte.
2015 haben die Forscher Komponenten einer optischen Uhr erstmals unter Schwerelosigkeit getestet, für einige Minuten auf einem Parabelflug. In ein paar Jahren soll ein Prototyp auf der Internationalen Weltraumstation erprobt werden, dann für längere Zeit.
Wenn die Technologie da ist, wird wahrscheinlich das auch den Weg in Richtung Satellitennavigationssysteme finden.
Heute haben die GPS-Satelliten Cäsium-Uhren an Bord. Eine optische Uhr ist 100-mal präziser. Mit ihnen können GPS-Empfänger ihre Position bis auf Zentimeter genau bestimmen, statt wie bisher auf Meter. Ein Technologiesprung für die Maschinennavigation kündigt sich an. Drohnen, die gezielt Pakete ausliefern oder punktgenau spionieren. Roboter, die am richtigen Ort erste Hilfe leisten oder im Häuserkampf töten. Auch Geoforscher werden optische Uhren nutzen, um Höhendifferenzen präzise zu erfassen.
Das ist erstmal ein bisschen überraschender Effekt, der aus der allgemeinen Relativitätstheorie kommt, nämlich dass die Geschwindigkeit, mit der die Zeit vergeht, abhängig davon ist, wo ich mich im Schwerefeld der Erde befinde. Und diesen Effekt kann man eben ausnutzen, um Höhendifferenzen über große Abstände im Prinzip sehr genau zu bestimmen.
Eine Uhr auf einem Berg tickt schneller als eine im Tal. Ein Phänomen, das die Braunschweiger bereits beobachten konnten. Sie parkten ihren Autoanhänger mitsamt optischer Uhr in einem Tunnel in den italienischen Alpen. Dann verglichen sie per Glasfaserkabel das Signal mit einer Uhr im Tal und konnten tatsächlich die Höhe bestimmen.
Einige Meter genau sind wir geworden.
Noch zu ungenau für technische Revolutionen, aber...
Für den ersten Anlauf waren wir eigentlich ganz zufrieden, dass die Uhr überhaupt funktioniert hat. Und es war halt so ein Demonstrationsexperiment.
Jetzt steuert Lystad eine Präzision von Zentimetern an und die exakte Vermessung des Globus in der Vertikalen. Wie schnell steigt der Meeresspiegel? Wie hebt und senkt sich die Erde in bebengefährdeten Regionen?
Man hat in England verschiedene konkurrierende Bahngesellschaften, die auch verschiedene Bahnzeiten hatten. Und es ist dann auch sehr schnell zu Unfällen gekommen, aufgrund einfach verschiedener Zeitsysteme.
Die Zeit wird normiert. Ab 1884 gilt die Greenwich Mean Time, die Stunde Null der Weltzeit.
Bis dahin hat man eben verschiedene Lokalzeiten, örtliche Zeiten. Sie haben eben markante Zeitdifferenzen. Mit der Eisenbahn wurde das dann spürbar und es erwies sich als notwendig, Zeiten zu koordinieren zwischen den Orten.
Fachleute teilen die Welt in Zeitzonen auf. Die Zeit wird international.
Der nächste Sprung war die Entwicklung der Quarzuhr, Anfang der 30er Jahre.
Ein Quarzkristall unter Spannung. Das Kristallgitter schwingt. Ein mikroskopisches Pendel, konstant und hochgenau.
Die Quarzuhr war noch sehr teuer. Erst in den 60er Jahren ist die Quarzuhr dann zur industriellen Serienreife weiterentwickelt worden.
Die Quarzuhr am Handgelenk. Und? Der Quarz im Prozessor, der Taktgeber des PC. Ohne ihn wären schnelle Rechner undenkbar.
In Computern sind kleine Quarzuhren eingebaut. Die sind natürlich auch miniaturisiert worden dann.
Megahertz, Gigahertz, der Rhythmus der digitalen Revolution.
Unsere Prozesse laufen schneller und schneller. Wir brauchen einen neuen Takt. 50 Jahre hat das Zeitalter der Cäsium-Uhr gedauert. Jetzt scheinen ihre Tage gezählt. Das Maß aller Dinge wird wohl bald die optische Atomuhr sein. Sie verspricht uns eine neue Sekunde, präzise definiert wie nie zuvor.
Das wird man bestimmt machen, also die Diskussion darüber läuft schon recht intensiv. Ich denke allerdings, man wird sich damit noch Zeit lassen, weil heute die Forschung in dem Bereich noch so schnell läuft, dass noch überhaupt nicht klar ist, welches Atom am besten geeignet wäre.
Sagt Eckhard Peik von der PTB. Manche setzen auf Strontium, andere auf Ytterbium oder Aluminium, wieder andere auf Calcium. Noch sind all diese Prototypen nicht zuverlässig genug. Doch das werden die Forscher in den Griff bekommen. Da sind sie sich sicher.
Diese Entwicklung, die sollte man abwarten, um dann nachher wirklich eine gute Entscheidung treffen zu können, die dann auch für eine lange Zeit wieder gültig bleibt.
Beim nächsten Ton ist es 18 Uhr, 17 Minuten und 20 Sekunden.
Sie haben es spätestens jetzt gemerkt, das war eben keine Live-Sendung. Die echte Zeit folgt in Kürze am Beginn der folgenden Nachrichtensendung. Dies war eine Ausgabe von HR Info Wissenswert, verfasst und gesprochen von Frank Grote-Lüschen. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.